So, ich lege erstmal hier euch mal vor mich, dann sehe ich ab und zu mal, wer hier so alles dabei ist. Big Brother is watching you. Big Pastor. Halleluja. Okay, ich hoffe, ihr habt alle euer Käffchen bereit oder euren Tee oder eure Milch oder euer Wasser. Aus dieser CCLM-Tasse schmeckt das nochmal so gut. Ich freue mich, dass unser Herr auferstanden ist. Ich freue mich, dass er nicht im Tod geblieben ist. Denn ich habe das neulich zu jemandem gesagt, wenn das so gewesen wäre, wenn die Auferstehung nicht wahr wäre, wäre Weihnachten sinnlos. Ostern kein Fest. Wir feiern das Leben, Leute. Wir feiern das Leben. Mitten in einer koronaren Zeit, wie es sie so noch nie gab auf der Welt. Das hier ist das erste Osterfest in der Geschichte der Menschheit, in dem die Kirchen geschlossen sind. Wenn Endzeit irgendein Zeichen braucht, finde ich, ist das eins. Und das verbindet für mich auch gleichzeitig die zweite Aussage der Endzeit, nämlich, dass in der Endzeit noch viele zum Glauben kommen werden. Vielleicht schaust du heute zu oder guckst dir das hinterher an und du hättest es nie gemacht sonst, weil du gar nicht die Zeit hättest oder auch gar nicht so tief über das Leben nachgedacht hast, weil du vielleicht gerade mitten in der Karriere bist, mitten in der Kindererziehung, mitten in den Wirren des Lebens, die uns ja alle beschäftigt halten können. So, wir gebrauchen diese Chance, die in dieser Krise steckt. Wir glauben, dass wir mehr bewegen können in dieser Zeit als je zuvor in unserer Gemeindegeschichte. Und ich glaube, vielen Kirchen und Gemeinden weltweit geht es gerade so. Darum herzlich willkommen auch von mir, dass du hier dabei bist im Livestream oder auch hinterher auf irgendeinem Weg diese Botschaft hier hörst, weil diese Botschaft ist wichtig. Es ist die wichtigste Botschaft, die es jemals auf diesem Planeten gab. Es ist eine alte Botschaft. Und ich versuche sie ein bisschen anders heute rüberzubringen als vielleicht der traditionelle Weg, was wir auch schon oft gemacht haben. Alles ist gut. Ich möchte heute über Positionierung sprechen. Ein sehr modernes Wort, was wir heute viel hören und sehen aus dem Marketingbereich. Gehe ich gleich noch drauf ein. Vielleicht eine kleine Geschichte am Anfang, die mich vor einer Weile sehr bewegt hat. Das Schloss des Jahres. In der Nähe von Bad Hönningen findet man das mitten in den Weinbergen gelegene Schloss. Es ist ein neugotischer Bau mit dem ungewöhnlichen Namen Schloss des Jahres. Das Schloss Ahrenfels trägt diesen Namen aufgrund seiner 365 Fenster, 52 Türen und 12 Türmen. Ist es nicht in gewissem Sinne so, dass wir alle in jedem Jahr ein Schloss bauen? Nach 365 Tagen, also 52 Wochen oder 12 Monaten, ist die Bauzeit abgeschlossen. Schönes und Schweres, gute und schlechte Entscheidungen sind in Stein gemeißelt. Wir können nichts von dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, rückgängig machen. Das Schloss kann nicht mehr betreten werden. Den Schlüssel müssen wir abgeben. Wir bauen heute bereits seit 103 Tagen an unserem Jahresschloss 2020. Wir haben alle unsere Pläne, was wir in diesem Jahr erreichen wollen und gehen tatkräftig an die Arbeit. Vielleicht gerade ein bisschen unterbrochen. Doch die entscheidende Frage ist, bauen wir unser Schloss mit oder ohne Gott? Mit Hilfe seiner Anleitung oder ohne auf sein Wort zu hören? Ich glaube, dass jedes Schloss umso schöner wird, je mehr die Bauleute auf Gottes Stimme hören und seine Gebote befolgen. Und ich wünsche mir für uns alle in diesem Jahr, dass wir nicht selbst wild darauf losbauen und nachher manches bereuen, sondern jeden Tag nach Gottes Führung fragen. Dieser Artikel erschien in Leben ist mehr 2019, dem Jahreskalender, und zwar am 1. Januar. Ich habe ihn damals gelesen und dachte, das ist so schön. Das müssen wir hier auch mal hören. Selbst wenn es jetzt schon das erste Drittel des Jahres rum ist oder fast rum ist, wir brauchen diese Gewissheit. Was bauen wir eigentlich? Was ist unser Schloss? Und das hat mit Positionierung natürlich zu tun. Denn jetzt so nach einem Drittel oder fast einem Drittel des Jahres sollten wir uns überlegen, was bauen wir? Ist es das, was wir wollen? Oder merken wir langsam, das sieht alles ganz anders aus, als was ich eigentlich aus diesem Jahr machen wollte? Und dann gibt es ja noch Möglichkeiten, Dinge zu verändern, Dinge umzubauen. und anderswo weiterzubauen, vielleicht in dem Schloss, als da, wo wir gerade festhängen und nicht weiter wissen. Und die wichtigste Frage bei jedem Schloss und bei jedem anderen Bau übrigens auch, ist die Frage nach dem Fundament. Was ist unser Fundament? Worauf bauen wir eigentlich? Weil das bestimmt, ob dieses Schloss Bestand hat oder eben nicht. Positionierung im Marketing bezeichnet, ich zitiere Wikipedia, das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten durch die eine Marke, ein Unternehmen, eine Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe klar und positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. David Ogilvie Definition der Positionierung lautet kurz, was das Produkt leistet und für wen. So viele Positionierungen im Wirtschaftsbereich laufen zurzeit ins Leere. Gestern sah ich den Kurzbericht von einem Schafsfarmer, der 50% Umsatzeinbußen hat, weil die Osterlämmer nicht geholt werden. Weil Corona gerade überall ist und die Leute holen sich kein Osterlamm. Die Feiern fallen anders aus als sonst. So, dieser Mann hat sicherlich anders geplant. Er hat seine Zielgruppe im Blick gehabt. Er wusste, wofür er die Schafe züchtet und jetzt will sie keiner haben. Ja, eine Katastrophe für ihn. 50% Umsatzeinbuße. Andere haben das ähnlich. Andere sind super aufgestellt und machen jetzt gerade das Geschäft ihres Lebens. Die Großen gerade, ne? So Amazon, die greifen zurzeit Milliarden zusätzlich ab, die der Einzelhändler heute natürlich nicht verdienen kann, weil er nicht öffnen darf. So, sich richtig aufzustellen, auch für Krisenzeiten, ist von großer Bedeutung. Ich bin sicher, dass nach dieser Krise viele Dinge nie mehr so sein werden wie vorher. Ich stelle mir vor, dass viele dann nach dieser Krise, auch wenn es nicht mehr nötig ist, ihren 100er-Pack einmal Gesichtsschutzbinden im Schrank haben oder 3 Flaschen Sterilium auf Vorrat halten. Und diese Dinge, die bisher kein Thema waren. So, es werden sich Dinge verändern, ganz sicher. Aber das heißt nicht immer nur zum Schlechten. Wenn wir von Positionierung reden, wir haben eben unseren Schlagzeuger hier gehabt, der Thomas ist ein großer Formel-1-Fan. Und Thomas hat mir mal gesagt, dass die Aufstellung am Anfang, die Startaufstellung, schon ganz wichtig ist für das Rennen. So, wer ganz vorne die vorderen Plätze schon hat, hat gute Chancen, auch tatsächlich als Erster durchs Ziel zu gehen, weil er an wenigen anderen vorbei muss, als der ganz hinten startet und erstmal alle überholen muss. Und Überholvorgänge sind ja, glaube ich, das Gefährliche bei der ganzen Aktion und auch das Zeitaufwendige, neben den Reifenwechseln oder eventuellen Pannen. So, wie sind wir aufgestellt? Wie sind wir positioniert? Wir wissen, dass wir Vergangenes nicht mehr umpositionieren können, außer durch Vergebung, Buße, neue Saat. Das sind durchaus Elemente, wo wir auch Vergangenes auslöschen können, zwischen uns und Gott und oft auch zwischen uns und Menschen. Aber andere Dinge sind unauslöschlich. Positionierung hat mit der Zukunft zu tun und mit der Gegenwart. Heute entscheide ich, wo ich morgen sein werde. Meine Entscheidungen heute bringen mich dahin. Viele fragen sich, warum bin ich heute da, wo ich bin? Die Antwort ist einfach. Aufgrund deiner Entscheidung. Nein, nicht aufgrund der bösen Eltern, nicht aufgrund des bösen Chefs oder der bösen Ehefrau oder der Wirtschaft. Das sagen wir uns gerne, weil das sich angenehmer anfühlt, wenn andere schuld sind an unserem jetzigen Zustand, den wir nicht mögen. Aber ich sage dir, du bist genau da, wo deine eigenen Entscheidungen dich hingeführt haben. Nämlich die Entscheidung, wie du auf andere Dinge reagierst zum Beispiel, wie du proagierst, wie du von dir aus Dinge lenkst und leitest. All diese Dinge passieren nicht zufällig, sondern die passieren von dir. Proaktiv oder auch reaktiv. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich möchte darüber reden, wie wir die Zukunft gestalten können. Du kannst dort nicht mehr verändern, in welche Familie bist du reingeboren, in welchem Staat bist du geboren oder aufgewachsen. Das sind alles Dinge, die sind passiert. Das ist heute, wie es ist. Das Geschlecht, das du besitzt, kannst du auch nicht ändern. Manche versuchen es, aber es funktioniert nicht wirklich so. Du bist, wer du bist, aber du kannst von jetzt nach vorne Dinge beeinflussen und verändern. Was ich von dieser Minute bis zum Rest meines irdischen Lebens tue, darauf habe ich viel Einfluss. Und du für dich. Wir reden auch, wenn wir von Positionierung reden, immer öfters vom Personal Branding. Also die Art, wie die einzelne Person sich positioniert. Das ist, wenn Menschen für Produkte und Dienstleistungen stehen und glaubhaft wahrgenommen werden. Die Älteren von uns, die kennen noch den Herrn Kaiser von der gewissen Versicherung. Ich nenne jetzt nicht den Namen, ja. Der stand für diese Versicherung. Ich weiß gar nicht, ob er selbst da versichert gewesen ist. Oder die Clementine kennt ihr vielleicht noch. Die stand für ein gewisses Waschmittel. Das war klar, das war die Clementine, das war das Waschmittel. Wenn man die sah, dachte man sofort an das Waschmittel. Oder wenn du heute die Queen siehst, dann denkst du an Großbritannien, weil dafür steht die Queen. Und so stehen viele Leute in einem Personal Branding für irgendetwas oder auch für irgendjemand. Wofür stehst du? Was ist es, wofür du gebrandet bist? Was ist deine Marke? Ich bin keine Marke, ich bin Mensch. Ja, natürlich, sollst du auch sein. Aber als Christ hast du einen dicken Stempel auf der Stirn. Einen guten. Solltest du haben. Menschen, die dich sehen sollten, ach, das ist einer von den Jesus-Leuten. Der gehört zu Jesus. Okay, bei dem kann ich die Art Witze nicht machen. Nee, dem brauche ich gar keinen Alkohol anbieten. Und so weiter. Gewisse Dinge bist du bekannt für, das stehst du. Dafür oder auch gerade eben nicht dafür. Und das ist gut. Sei der du bist und wisse, warum du bist, wer du bist. Ostern ist eine riesige Positionierungsaktion des Himmels gewesen. Nein, nicht gewesen. Sie ist es immer noch, weil Ostern kein Ablaufdatum hat, was bisher erreicht wurde. Es hat eins, tatsächlich. Es gibt die Zeit, wo das Reich Gottes sich hier verändern wird. Der Heilige Geist sich zurückzieht, der Antichrist kommt und all diese Dinge, da haben wir schon mal von gehört, die Offenbarung oder das Buch Daniel. Und so sprechen durchaus von einer Zeit, die kommt. Aber die ist noch nicht da, auch wenn manche denken, ah, jetzt ist gerade eine ganz schlimme Zeit. Leute, Corona ist nicht schlimmer, als die Weltkriege waren. Corona ist für unser Land lang nicht so schlimm, wie in Ruanda der Bürgerkrieg war und so weiter. Wir hatten schon wirklich schlimme Zeiten. Wir hatten die spanische Grippe. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 2/3 der Bevölkerung Europas, die gestorben sind an der spanischen Grippe, die Pest vorher. Es gab schon wirklich schlimme Zeiten und trotzdem ist Jesus noch nicht wiedergekommen. So seien wir vorsichtig mit dem Moment zu sagen, jetzt ist es bestimmt ganz schnell soweit. Das alles gehört wohl dazu, aber ich glaube, das sind noch die Zeiten, wo die Chancen die Krisen bei weitem überwiegen. Wenn wir sie richtig nutzen, wenn wir uns richtig positionieren. Letztlich ist das ein großer Weckruf. Die Kirchen sind geschlossen zu Ostern. Undenkbar. Aber gleichzeitig sitzen mehr Leute vor Livestream-Gottesdiensten als wahrscheinlich je zuvor in der Geschichte. Obwohl es die auch vorher schon gab. Erstaunliche Dinge passieren gerade. Jesus durchlief als erster Mensch das Personal Branding und wurde zum anfassbaren Botschafter Gottes und zur Botschaft selbst. Leute, die Jesus sahen in diesen 3 Jahren seines Wirkens, den musstest du nicht lange erklären. Übrigens, das ist Jesus von Nazareth, ein Zimmermann, und der predigt. Sondern der kam, Menschenmengen sammelten sich, sagten, das ist der, der heilt, der weckt Tote auf, der treibt Dämonen aus. Das ist Jesus. Man wusste, wer er war, auch ohne soziale Medien in dieser Zeit und soziale Netzwerke. Wissen Leute das von uns? Das wünsche ich mir. Dass wenn die Leute meinen Namen irgendwo sehen oder mich irgendwo sehen, sagen, hey, das ist einer von den verrückten Heilern. Heilern? Ja. Der macht Leute gesund. Der betet und dann passiert was. Möchtest du das auch, dass du so gekannt wirst? Ich glaube, der Himmel möchte das. Warum hat Jesus sonst gesagt, ihr sollt dieselben Werke tun wie ich, weil ich gehe zum Vater im Himmel und größere Werke als die. Entweder Jesus hat hier maßlos übertrieben, wofür er nicht steht. Er steht für das, was er sagt. Und dann hat er gemeint, was er gesagt hat. Er hat gemeint, du sollst genauso bekannt sein für die Dinge, die Jesus getan hat. Wow. Jetzt schau mal, wie weit du auf dieser Skala, Jesus, du schon bist. So weit? Oder so weit? Oder soweit? Lasst uns näher kommen an das, was Jesus wollte. Lasst uns neu positionieren zum Kreuz. Denn das ist unser Banner. Je näher wir am Kreuz stehen, desto weiter stehen wir von uns weg. Ich meine von unseren Träumen, unseren Visionen, unseren Absichten, unserer Agenda. Jesus möchte, dass wir nach seinem Willen planen auch. Reinhard Bunker, der erst kürzlich verstorben ist, sagte einmal, jemand, der immer nur nach dem Willen Gottes sucht, wird von denen überholt, die den Willen Gottes tun. Und ich glaube das. Weißt du, wenn du überhaupt nicht weißt, was deine persönliche Berufung von Gott ist, musst du nicht mutlos sein. Tu einfach das, was die Bibel sagt, dass alle Christen tun sollen. Und glaub mir, du bist erstmal richtig beschäftigt. Weil den Level zu erreichen, wow, und sich dann irgendwann noch zu spezialisieren, weil Bunke sagte auch, ein Auto, was fährt, ist leichter zu lenken als ein Auto, das steht. Manche stehen zu lange. Gott, wo willst du, dass ich hingehe? Ich bleibe hier, bis ich was höre. Die Bibel ist voll mit Aufforderungen, was wir tun sollten als Christen. Fang doch einfach mal an. Vielleicht beim Nachbarn oder in der eigenen Familie oder in deinem eigenen Leben auszusehen und wirklich jeden Tag in der Bibel zu verbringen. Wirklich Predigten zu hören, Bücher zu lesen, die dich geistlich auferbauen. Und du wirst sehen, du kriegst auf einmal Richtung. Oh, du kriegst Richtung, du kriegst Klarheiten, du wirst ermutigt, du machst Fehler. Ja, preis sei Gott für Christen, die Fehler machen. Die sind mir so viel lieber als die, die gar nichts machen. Und Gott auch. Hey, wir alle haben Fehler gemacht, sonst wären wir gar nicht hier. Gott liebt es, wenn wir Dinge tun aus dem richtigen Motiv und selbst wenn wir dabei richtig daneben hauen. Dann können wir nämlich auch richtig Buße tun und kriegen richtig Vergebung. Und Gott geht weiter mit uns. Wir haben eine wichtige Sache gelernt, die wir wahrscheinlich so nie mehr falsch machen. Dafür dann macht man andere Dinge falsch. Das ist in Ordnung. Wisst ihr, bis heute steht das Kreuz als das Zeichen von Positionierung in der Weltgeschichte. Wie wir uns zu diesem Kreuz positionieren, ist lebensentscheidend. Ja, sogar lebensrettend. Denn das Kreuz ist bis heute zwar bekannt als Mordinstrument der Römer, aber noch bekannter ist es heute als Zeichen der Rettung. Gott wurde Mensch. Gott starb an diesem Kreuz oder an solch einem Kreuz für mich, weil ich es verdient habe. Mit einer Lüge, sagt die Bibel, bist du schon auf ewig verloren, weil die Sünde in uns Fuß gefasst hat. Und die wächst. Es bleibt nie bei einer Lüge. Nie. Die Sünde frisst dich auf und mich auf, wenn wir sie lassen. Wenn wir aber zum Kreuz positioniert sind, bitten wir um Vergebung, empfangen Vergebung unserer Schuld und können völlig neu starten, völlig frei von der Vergangenheit. Egal, was früher war, es spielt keine Rolle mehr für deine Zukunft. Das ist die gute Nachricht. Und Gott meint das ernst. Lass uns noch über Positionierung reden. Lass uns über Selbstoptimierung reden. Weil das ist für manch einen die Religion geworden heute. Ich habe hier einen interessanten Artikel gefunden, möchte ich euch kurz vorlesen. Selbstoptimierung. Lebst du schon oder perfektionierst du noch? An jeder virtuellen Ecke ermuntern uns Coaches und Gadgets dazu, unser Aussehen, unsere Fähigkeiten und unsere Gesundheit zu optimieren. Unser Leben soll glücklicher, besser und produktiver werden. Gut ist schon lange nicht mehr gut genug. Perfekt muss es sein. Dabei gerät eins leicht in Vergessenheit, das Leben selbst. Die 22-jährige Jana steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und geht eine Runde joggen. 5 Kilometer ist ihr persönliches Minimum. Das Fitnessarmband misst Zeit, Kalorien und Herzfrequenz. Gefrühstückt wird gesund mit Obst und Mineralwasser. Nebenbei prüft die Studentin ihre To-Do-Liste für den Tag. Sie ist schlank, durchtrainiert und wenn sie lächelt, zeigt sie ihr perfektes Gebiss. Ihre Studienarbeiten erledigt sie mit Produktivitätstools. Sie erfasst, misst und bewertet ihre Leistung. Selbst ihre Freizeit ist streng durchgeplant. Täglich 15 Minuten Spanisch lernen, mindestens 10 Minuten meditieren, einmal pro Woche ein literarisches Buch lesen. Janas Ziel, ein besserer Mensch sein. Endlich weiß ich genau, wo meine Zeit bleibt. Ich habe es geschafft, meinen Schlafkonsum um eine Stunde zu senken. Dadurch bleibt mir eine Stunde mehr produktive Zeit. Mit diesem rundherum durchgeplanten Leben ist Jana keine Ausnahme. Eine aktuelle repräsentative Umfrage unter 1510 Deutschen und Schweizern im Alter von 18 bis 69 Jahren zeigt, 85% der Befragten wollen durch Selbstoptimierung das Maximum aus ihrem Ich herausholen. Ihre Ziele: Glück und Zufriedenheit, eine bessere Gesundheit und mehr Fitness. So, das kann mich voll auf beschäftigen. Eben gerade jetzt ein bisschen schwierig, ne, wo ich nicht so meine Pläne 100% umsetzen kann, weil ich vielleicht zu Hause bleiben muss oder Homeoffice habe oder was auch immer. Aktivitätsarmbänder, Gesundkochbücher, Superfood-Produkte und Fitness-Apps führen viele Menschen in das Hamsterrad der Work-Life-Balance und raubt uns immer wieder die Zeit für die eigentlich wichtigen Dinge im Leben. Krankheiten wie Burnout und Depressionen nehmen auch hierdurch nachweislich zu. Darum die Frage, auf was bist du ausgerichtet? Ich habe herausgefunden, dass diese Selbstoptimierung weder Frieden noch Freude gibt. Sie gibt Beschäftigung und damit durchaus ein gutes Gefühl. Aber weder Friede noch Freude stellt sich ein, weil es kein Genug gibt. Versteht ihr? Es gibt kein Genug. Ich bin nie sportlich genug. Es gibt auch Christen, die so sind. Ich habe mit zu Christen zu tun gehabt. Die sagten mir, Pastor, bet für mich. Sag ich, wofür? Ich bete viel zu wenig. Sag ich, okay, wie viel betest du denn? 2 bis 3 Stunden am Tag. Ich krieg's nicht hin mehr. Sei dankbar. Vielleicht betest du mal 1 Stunde weniger und schaust mal, wie sich das anfühlt. Versteht ihr? Nie genug. Es gibt Christen, die machen ein religiöses Spiel draußen. Sag ich, ich bin nie genug. Ich mache nie genug geistliche Dinge. Ich lese nie lang genug in der Bibel. Ich bete nie genug. Das ist die fromme Version von diesem Life Balancing. Wir brauchen Freiheit von Selbstoptimierung dieser Art. Wenn wir einmal kapiert haben, und das unterstelle ich mal, dass einige Christen das nicht wirklich verstanden haben, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Ich meine das ernst, weil das sagt die Bibel. Gott liebt mich so, wie ich jetzt bin. Er liebt die Sünder, kannst du dir das vorstellen? Die Sünder. Er liebt dich sogar, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Er liebt dich so, wie du bist. Er kann dich so nicht annehmen, weil das wäre dein Ende. Der heilige Gott und der unheilige Mensch, das geht einfach nicht. Aber darum ist er ja am Kreuz gestorben. Darum feiern wir ja Ostern. Er starb, damit der Weg wieder frei ist. Damit unsere Sünden vergeben sind und wir vor Gott stehen können und sagen, hey, aber du hast doch jemanden ermordet vor ein paar Jahren. Oder ja, stell dir die schlimmsten Dinge vor. Und Gott sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Weil meine Bibel sagt auch, dass er die Dinge, die er mir vergibt, vergisst. Nicht, weil er vergesslich ist. Er ist kein alter Mann mit Bart, der Dinge vergisst. Er ist das mächtigste Wesen des Universums, der diese Erde und das alles drumherum geschaffen hat. Er muss nichts vergessen. Er entscheidet sich zu vergessen. Es ist seine selbstgewählte Regel. Jedem, dem er vergibt, dem vergisst er alles, was vorher an Schuld da war. Und er geht mit dem um, als wäre nie was gewesen. Das ist übrigens die Form der optimalen Vergebung, die wir Christen auch lernen können. Nicht auf einmal, aber Stück für Stück. Stell dir vor, du hast deinen übelsten Feind, du hast ihm wirklich vergeben und du begegnest ihm so, als ob nie was gewesen wäre. Möglich ist es. Ist nicht immer einfach. Wir sind auch nicht Gott, deswegen langsam. Auch hier keine Selbstoptimierungsdruck. Aber die Richtung kann man sehen. Hätten die Richtung geht, ist eine gute Richtung, besser als die, wo ich immer noch sauer bin und immer noch ein Magengeschwür bekomme, wenn ich nur an die Person denke. Ist viel besser, ich kann lächeln. Ach, du bist doch der. Ja, ich kenne dich von früher. Ja, hast du vergessen was? Oh, da war mal was, was noch nicht so gut stimmt. Ach, weißt du, spielt keine Rolle mehr. Ist vergeben. Ist vergessen. Oder zumindest vergeben. Das Vergessen ist schwieriger, sehe ich auch. So, auf wen richtest du dich aus? An wem orientierst du dich? Auf dich? Auf Menschen? Oder auf Gott? Lass uns doch zunächst mal anschauen, wie man sich für Verderben positioniert. Verderben ist ja ein hässliches Wort. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Diese wunderschöne Tulpe, die blühen ja auch gerade und werden viel verschenkt, die ist abgeknickt. Und abgeknickt heißt tot. Wir machen das ja meistens absichtlich und stellen sie dann in die Vase und dann hat sie noch eine Woche. Aber letztendlich ist es der Beginn des Verderbens. Ja. Ich habe euch was mitgebracht, was ein bisschen lustig ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Das habe ich als Kind immer, als Jugendlicher, denke ich, immer gehört. Im Radio lief das immer zu Ostern. Ihr Lieben, könnt ihr das abspielen? Nikolausi.
Nikolausi. Nein, das ist nicht Nikolausi. Das ist Osterhasi.
Nikolausi.
Das ist nicht Nikolasi. Weißt du, jetzt ist ja Frühling. Es ist ja jetzt nicht mehr Winter.
Nikolasi.
Nein, Das ist Osterhasi, weißt du? Osterhasi mit dem Pulli. Der bringt Gabi für das Urbeleck. Ja.
Nikolasi.
Nein, weißt du, das handelt sich hier nicht um Nikolasi, das ist Osterhasi. Nicht? Das ist ein Osterhasi, kein Nikolasi, gell?
Nikolasi.
Ja, also nein, jetzt hör doch einmal zu, nicht, wenn ich dir schon sage. Es handelt sich hier nicht um ein Nikolasi, sondern um ein Osterhasi. Nicht? Jetzt zieh doch das einmal endlich ein. Nicht?
Nikolasi.
Ja, also, ja, Rotzbubfrecker. Ja, wie soll ich dir die noch probieren? Also sowas, nein. Ja, schwierig deine, ne?
Nikolasi.
Ja, Herrschaft, Seitenmalefiz, jetzt widerspricht er ständig, ne? Jetzt hört doch einmal zu, ne? Wenn ich schon sage, das ist Osterhasi, ne?
Nikolasi.
Ja, das ist kein Nikolasi, ne? Also wenn einer mal sich in einen Gedankenkörper hineinverrennt, dann ist er ja wie vernagelt. Ne?
Nikolasi.
Ja, also so. Ja, also du Rotzbub. Ne? Das ist ein Osterhasi. Das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi.
Nikolasi.
Ja, so lustig wie das ist. Es ist tatsächlich mein erster von vier Gründen, wie ich mich für das Verderben positioniere. Der Grund ist einfach, es nicht zu verstehen. Ja, aber nicht verstehen schützt doch vor Strafe. Wer sagt das? Nicht verstehen ist oft sehr teuer. Wenn du aus dem Steuerrecht nicht verstehst und wirst danach angezeigt und verurteilt, ist das richtig teuer. Wenn du im Strafrecht was nicht verstehst und du handelst dagegen, zum Beispiel eine Geschwindigkeitsübertretung, dann wird auch keiner sagen, ach, du hast es nicht besser gewusst, dass das Zeichen das bedeutet. Sondern man geht davon aus, du hättest es wissen können. Du hast einen Führerschein gemacht. Okay? Und hier ist es ähnlich. Nikolausi und Osterhasi sind Schrotti. Egal, was Gerhard Polt hier mit dem lustigen Stück versucht hat auszudrücken, es ist Nonsens und nicht mehr und nicht weniger. Weder der Osterhasi spielt eine Rolle, noch der Nikolausi später im Jahr. Nicht zumindest diese Form, die wir hier so haben, weihnachtsmannmäßig. Es gab natürlich mal einen Bischof, der hieß so in Smyrna. Aber der Osterhasi, warum ist der Osterhasi wichtig? Oh, wir verstecken auch gerne Nester. Das ist eine deutsche Tradition oder vielleicht eine Familientradition von uns. Aber unsere Kinder wissen ganz genau, dass das gefährlichste Tier der Erde der Osterhase ist. Deswegen essen wir die immer ganz schnell. Weil die lenken ab. Diese Osterhasen lenken ab von dem wirklichen Grund von Ostern. Ja, kleine Kinder dürfen das schon hören. Auch wenn es ein blutiges Ding ist. Das Kreuz war ja eine blutige Sache, eine brutale Sache. Aber wir können ja auch über die Auferstehung reden. Und die war eine wunderschöne Sache. Er kam zurück vom Tod, brachte die Schlüssel mit. Und bis heute hat der Tod für jeden, der ihm nachfolgt, jeden Horror verloren. Wir wissen, wo wir sind. Selbst Corona. Corona kann mich nicht von Jesus trennen, selbst wenn ich daran sterben würde. Wo war das Problem? Ich gehe heim. Der Himmel ist der beste Ort, den es gibt. Ich bin oft umgezogen in meinem Leben. Glaub mir, wenn es besser war als vorher, war es nicht so schlimm. Meistens war es besser. Und der Umzug, der uns allen bevorsteht, uns allen Christen nach oben, der wird der beste von allen. Denn wir werden wirklich nach Hause kommen und es wird gut sein. Neuer Körper, ich sage euch, fantastisch. Nicht mehr krankheitsanfällig, keine Medikamente mehr. Nicht mal mehr Tränen werden wir haben da oben. Das nur so am Rande. Also, wie ich mich für Verderben positioniere, zunächst mal durch Nicht-Verstehen. Und das hoffen wir durch diese Predigt hier ein bisschen auszuhöhlen, dass du verstehst, worum es bei Ostern eigentlich geht. Das Zweite, wo ich mich für Verderben positioniere, dafür lese ich eine Bibelstelle. Sprüche, vielleicht ist es 2. 2. Timotheus 2, 16 und 17 heißt, da heißt es, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus. Die zweite Bibelstelle steht in Sprüche 18. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. So, kurz und knapp, durch schlechte Worte positionierst du dich für das Verderben. Wir Menschen sind konditioniert, schlechte Worte zu reden. Über andere, wie schnell wird uns ein Wort, legen wir ein Wort in unseren Mund oder hören es, nehmen es in unsere Ohren auf von jemand anderem, wenn es über etwas Negatives geht. Nachrichten sind per se, gute Nachrichten, immer negativ, weil die rühren Emotionen an, wie auch immer, die attraktieren, die ziehen uns an, die lassen uns aufhorchen, aufsehen, die Schlagzeilen, wisst ihr, überall, wo Corona drin steht oder irgendeine furchtbare Überschrift, da, was, gehen wir rein und wollen mehr wissen und wie schnell haben wir selbst Worte auf unserem Mund, wie schnell urteilen wir über Menschen, über Leute in der Regierung, über unseren Chef, über unseren Pastor, über unseren Ehepartner, wie schnell sind Worte rausgesprochen. Und die Worte können uns segnen oder verfluchen, sagen diese Bibelstellen ganz klar. Wir sind berufen, unsere Worte sehr weise zu wählen. Und das ist ein lebenslanges Lernen, auf seine eigenen Worte achten zu lernen. Möchte ich dir sehr empfehlen. Stell jemand in deiner Umgebung, der dich korrigieren darf, wenn du Worte sagst, die du nicht wirklich willst. Weil Worte definieren Richtung. Und wenn ich lang genug dieselben Worte gesagt habe, wird mein Leben sich immer mehr in diese Richtung drehen. Es kann Hass sein, es kann Unvergeben, es kann Ehebruch sein, es kann Ablehnung oder Verachtung sein. Gerade in Ehen passiert das so oft. Leute sagen negative Dinge zu einem Ehepartner, ohne viel drüber nachzudenken. Oh, hast wieder die Suppe versalzen. Du kannst nicht richtig kochen. Sätze, Wörter, die vergiften. Nicht nur die Atmosphäre generell im Haus, sondern in dir. Und du merkst das gar nicht. Du bist die Frucht deiner eigenen Worte heute. Viele Dinge, die du heute nicht leiden kannst in deinem Leben, hast du selbst produziert mit deinen Worten. Darum ändere die Worte und du änderst die ganze Umgebung. Du änderst deine Zukunft. Du positionierst dich neu. Das Dritte, womit wir uns zum Verderben positionieren, ist das Folgen dem eigenen Herzen. Sprüche 28, 26 steht: Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Narr ist ein sehr heftiges Wort im Hebräischen. Etwas, wo Jesus uns verbietet, es zu benutzen für irgendjemanden. Also, das heißt hier, wer seinem Herzen folgt, ist ein Narr. Ist ein Vollidiot, ein Vollpfosten. Wenn du deinem Herzen folgst, echt, weißt du, warum du das machst? Weil du es so oft in Hollywood-Filmen gesehen hast und gehört hast. Ach, folge deinem Herzen. Verlieb dich doch in diese. Der Mensch ist so viel besser für dein Leben als der, den du jetzt hast. Weißt du, diese Nonsense. Du machst deinen Ehepartner zum richtigen Ehepartner, niemand sonst. Nicht Gefühle machen das, nicht Ups und Downs und nicht deine Worte, die schlecht sind, sondern Worte, die gut sind. Entscheidungen, die gut sind. Und das Vierte ist, durch Böses, durch Sünde, sagt die Bibel, an mehreren Stellen. Ich habe nur zwei rausgesucht. Zum einen, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. 1. Thessalonicher 5. Von jeglicher Gestalt. Es gibt möglicherweise Dinge, die du dir im Fernsehen anschaust, die, wenn du sie definieren müsstest, du definitiv als böse bezeichnen müsstest. Und dann solltest du dich fragen, warum schaust du sie dir an? Warum schaust du dir Szenen an, wo du genau weißt, die sind böse, das ist Sünde, das ist gegen das, was Gott will. Du weißt es und du schaust weiter. Oh, ich habe den Fehler auch schon gemacht. Bitte, ich werfe hier keinen Stein. Aber ich will das lernen. Wir haben eine Menge DVDs in die Mülltonne geklopft, nachdem wir eine Viertelstunde geguckt haben und haben gemerkt, sorry, nee, das will ich nicht in meinen Kopf, in mein Herz lassen, in meinen Geist lassen. Das verschmutzt mich, das besudelt mich. Dafür ist Jesus doch gestorben, dass ich sowas nicht mehr habe. Und dann hole ich mir es wieder zurück und dann muss ich wieder zu Jesus gehen, ha, ich habe mir wieder Pornografie angeschaut oder wieder einen Horror, keine Ahnung was, wo du merkst, das kommt von einem anderen Spirit. Und das merken wir eigentlich recht schnell. Ja, und eine andere Bibelstelle, Römer 6, 23, aus der Übersetzung das Buch. Ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Fand ich cool, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben im Messias Jesus, unserem Herrn. Cool. Eine alte Wahrheit, ganz anders ausgedrückt und doch 100% so, wie die Bibel sie auch meint. So, jetzt wissen wir, wie wir uns für Verderben positionieren und wissen also, was wir nicht tun sollten. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und schauen, wie können wir uns für Segen positionieren. Und schaut mal, das Bild ist doch viel schöner als das von vorhin. 5. Mose 5,29. Ich habe viele Bibelstellen heute. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott wird hier zitiert. Er sagt, er möchte eigentlich, dass es uns so richtig gut geht, aber wir machen es kaputt. Das ist, was Gott sagt. Wir machen es kaputt. Warum lässt Gott das zu? Die dummste Frage, die es je gab. Gott lässt gar nichts zu. Nicht in dieser Bedeutungsform, die hier die Leute meinen. Ah, Gott tritt zur Seite und lässt mal Corona mal ein paar hunderttausend Leute umbringen. Das tut Gott nicht. Amen. Gott liebt die Menschen. Vieles, was hier passiert, kommt vom Feind. Aber noch mehr, glaube ich, kommt durch unsere eigene Dummheit. Wir handeln einfach falsch und wundern uns, dass wir die Dinge ernten, die wir gesät haben. Es fängt im Kleinsten an, in unserem eigenen Leben, in unserer eigenen kleinen Familie. Wie deine Ehe läuft, hat damit zu tun, wie du redest, wie du entscheidest, wie du mit deinem Partner umgehst. Das ist die ganze Wahrheit. Ja, aber der andere ist so böse. Sicher gibt es hier Ausnahmen. Wenn der andere anders entscheidet, man kann für niemand anderen entscheiden, aber ich kann für mich entscheiden. Ich habe gelernt, dass wenn ich die richtigen Dinge tue, es immer ein Echo gibt. Manchmal dauert es ein bisschen, aber es kommt immer was zurück. Und in der Regel mehr, viel mehr, als man selbst gesät hat. Darum ist der erste Schritt, wie man sich für Segen positioniert, die Furcht des Herrn zu entwickeln. Das heißt nicht Angst. Die Furcht des Herrn heißt Ehrfurcht, Respekt. Weißt du, wenn du einmal kapiert hast, wer dieser Gott eigentlich ist, dem wir dienen. Er ist nicht ein Automat, der unsere Wünsche erfüllt. Obwohl er gerne uns segnet. Total leidenschaftlich. Er ist der, der diese Welt geschaffen hat. Der die Menschheit erfunden hat. Der uns kreiert hat mit einer Absicht, nämlich Gemeinschaft mit uns zu haben in Ewigkeit. Adam und Eva haben das vermasselt. Und wir auch. Weil keiner von uns war ohne Sünde auf dieser Welt. Wir alle haben mitgespielt, das große Spiel der Sünde. Weil es Spaß gemacht hat oder weil wir es nicht besser wussten, was auch immer. Aber Jesus hat einen Weg geschaffen, wie wir zurückkommen zum Vaterhaus. Und das ist die gute Nachricht. Ich denke oft an zwei Positionierungen, die wir im Alten Testament sehen, die sehr unterschiedlich ausgingen, weil sie auch unterschiedlich waren. Wir wissen von Jonathan. Jonathan war der Sohn vom König Saul. Saul war der Mann, den David beerben sollte, weil David war der von Gott erwählte neue König. Aber er ließ Saul völlig in Ruhe. Er sagt, Gott, du klärst das. Du hast mich zum König gesagt und ich warte ab, bis es soweit ist. Der Sohn von Saul, das war echt der beste Kumpel von David. Die beiden hingen zusammen ab und die haben sich schon ausgemacht, David, wenn du König bist, dann bin ich so dein Stellvertreter oder dein Oberbefehlshaber oder was auch immer, der Streitkräfte. Das war alles, der Deal war klar. Dafür hat Jonathan ihn auch geschützt und hat ihn gewarnt, wenn sein Vater wieder mal ausgetickt ist. Und dann kam der entscheidende Tag. Es kam eine große Schlacht. Saul führte das Heer und David blieb zurück, weil er gehörte ja auch nicht zu dem Heer. Und das ganze Ausmaß dieser Schlacht war nachher, dass Saul dabei ums Leben kam und echt das Reich in große Probleme geriet. Das Traurige dabei ist nur, dass in diesem entscheidenden Moment sich Jonathan falsch positioniert hat. Anstatt an der Seite seines neuen Königs David zu sein, ging er mit seinem Vater, wo er genau wusste, dass er nicht unter Gottes Schutz stand, dass er echt eine Menge Käse macht, und starb an seiner Seite. Das war nicht Gottes Wille, nicht Gottes Plan. Er hat sich positioniert. Wir können uns so leicht zu unserem Verderben positionieren. Wenn du gegen Menschen redest zum Beispiel, positionierst du dich für Verderben, habe ich eben aufgezeigt. Das heißt, es kommen Dinge in dein Leben, die Gott nie für dich wollte. Viele Leute sterben, auch viele Christen sterben lange vor ihrer Zeit. Und andere sagen, es war Gottes Wille. Es war nicht Gottes Wille. Manches verstehen wir nicht hier auf Erden, wenn wir im Himmel verstehen, aber einige Dinge kann man tatsächlich schon erklären. Und dann merkt man, der hat sich aber sehr übel positioniert gegenüber seinem Pastor vielleicht oder seinem Chef oder seiner Ehefrau. Die Dinge passieren und Leute gehen dann deutlich vor ihre Zeit und wir fragen uns, wieso lässt Gott das zu? Und ich sage dir, Gott hat damit gar nichts zu tun. Wir positionieren uns. Wir entscheiden, wo wir lang gehen. Gottes Weg oder unseren Weg? Das ist immer die Entscheidung, jeden Tag. Und dann gab es einen anderen Mann, der hieß Ittai. David war inzwischen König und hat schon erwachsene Kinder gehabt. Und eins seiner Söhne war ein Krüppel. Also hier oben ein Krüppel. Ein Arschloch. Darf man das sagen, Ostersonntag? Sonst vergebt mir. Also jemand, der ganz übel war. Ich kann ihn nicht, mir fällt kein besseres Wort ein. Wenn du die Geschichte kennst, weißt du, warum ich das sage. Der hat seinen Vater aus aus der Stadt gejagt, aus dem Land gejagt. Der musste fliehen mit so ein paar Leuten, die noch zu ihm hielten. Und er hat die Macht an sich gerissen, weil er sagt, ich mache das besser als mein Alter. Absalom hieß er. Kein guter Name, wenn du ein Kind hast. Also, wähl einen anderen. Dieser Absalom war unangefochten in dieser Zeit. Er hatte die meisten der führenden Leute an seine Seite gebracht, hat viel manipuliert und all das. Und David musste gehen. Er zog weg und dann zogen ein paar Leute mit ihm, die nicht hätten mitziehen müssen. Die waren nicht direkt gefährdet. Und einer davon war Ittai. Und Ittai war ein Gatiter, das bedeutet sehr wahrscheinlich, ist die Auslegung nicht ganz klar, dass es einer von denen waren, die schon vor Davids Regentschaft mit ihm rumgezogen sind. Diese 600 Gesetzlosen, die er da ja eine Weile geführt hat, bevor er zum König wurde. Und da lesen wir im 2. Samuel 15, 21. Ittai aber antwortete dem König, der sagte, geh bitte nicht mit mir, bleib hier, da bist du sicherer. Er antwortete und sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr der König lebt, an dem Ort, an welchem mein Herr und König sein wird, es geht zum Tod oder zum Leben, dort soll auch dein Diener sein. Wow. Also ich erinnere mich, als ich das gelesen habe vor einer Weile, ich habe Rotz im Wasser geheult. Weil das ist die höchste Form der Hingabe. Wenn da jemand sagt, egal wie es ausgeht, Tod oder Leben, ich stehe zu dir. Das sollte dein Ehepartner zu dir sagen. Das sollten deine Kinder zu dir und du zu deinen Kindern sagen. Weißt du, es gibt manche Dinge, die tatsächlich so ausgehen, dass wir bis zum Ende einfach beieinander bleiben und es aushalten und zusammenstehen, egal was es kostet. Eine der schönsten Szenen im Herr der Ringe, glaube ich, war das. In der Hornburg, wo der König Theoden rausritt und er wusste, die meisten seiner Männer waren tot und er macht jetzt den letzten Ausritt und er weiß, das war's. Draußen ist die Macht so überzählig, es gibt keine Hilfe. Und sein Stellvertreter, sein General sagte, mein König, ich folge dir zu jedem Ende. So möchte ich zu Jesus stehen. Und zu denen, die Jesus folgen. So möchte ich zu meiner Gemeinde stehen. So wie Ittai. Und kurze Zeit später, wir wissen, David hat von Gott Recht verschafft bekommen. Er hat sein Land zurückbekommen. Und Ittai wurde kurze Zeit später einer von Davids drei Generälen, die die entscheidende Schlacht zur Rückeroberung von Davids Königreich führten. Und wir lesen dann im 2. Samuel 18, Vers 2, also nur drei Kapitel später. Und David ließ das Volk ausrücken, ein Drittel unter Joab, ein Drittel unter Abisai, dem Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel unter Ittai, dem Gattiter. Und der König sprach zu dem Volk, ich will mit euch in den Kampf ziehen. Ich mag das. Dieser Mann hat Ehre bekommen. Er hat seinen Preis bekommen. Er wäre auch gestorben an der Seite seines Königs. Aber er lebte. Und er erlebte das Gegenteil. Er wurde in großen Ehren gehalten und war einer der drei Oberbefehlshaber des neuen Heeres von David. Die Zahl der Menschen, die denken, dass die Bibel überholt und von gestern sei, steigt stetig. Sie meinen, dieses alte Religionsbuch habe nichts mehr in unserer modernen und aufgeklärten Welt zu suchen. Dabei sollten wir aber bedenken, dass die gesamte westliche Zivilisation und Gesellschaft ihre Grundlagen und Existenz dem früheren Einfluss der Bibel verdankt. Hier ein paar Hinweise, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Ohne die Bibel gäbe es keine Nächstenliebe, das heißt keine gegenseitige Hilfe unter den Menschen. Ohne die Bibel gäbe es keine sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospizeinrichtungen. Ohne die Bibel gäbe es keinen Schutz für behinderte Menschen. Ohne die Bibel gäbe es kein Sozialsystem, das auf Solidarität beruht. Ohne die Bibel gäbe es nur das Recht des Stärkeren. Ohne die Bibel wäre die Erde wahrscheinlich der grausamste Ort im Universum, im ganzen Universum. Da bin ich überzeugt von. Das Zentrum der Bibel ist Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge. Die Bibel ist für alle guten Einflüsse der westlichen Welt mitverantwortlich. Das vergessen viele. Viele vergessen, welchen Schatz wir haben. Wir als Bundesrepublik Deutschland, die meisten Staaten Europas, wir haben diesen Schatz, wir haben diese Grundlage. Und wir sind gerade dabei, sie erfolgreich auszuhöhlen. Und das wird einen Preis kosten. Aber das ist nicht das Thema. Dankbarkeit, Liebe, Gegenwart Gottes, Treue, ein vergebendes Herz, Bewahrung der Gedanken, Glaube und Hoffnung. Das Folgen dem Wort Gottes, das sind Positionierungshilfen unter Gott und seinem Segen. Wenn wir von Friday for Future reden, dann denke ich daran. Der Karfreitag war der Tag für unsere Zukunft. Das ist die Wahrheit. Ohne Karfreitag kein Ostersonntag. Da haben wir nicht auferstanden, wenn er nicht für uns gestorben wäre. Und er ist der Grund für unsere Freiheit und für echte Zukunft. Nun, das war der erste Punkt, nämlich durch die Furcht des Herrn positioniere ich mich für Segen. Der zweite, ihr ahnt es schon, es sind die richtigen Worte. Auch hier in der Bibelstelle, Psalm 62, Vers 8. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Wenn das so ist, müssen deine Worte das belegen. Wenn jemand dir den ganzen Tag zuhört, weiß er genau, ob das so ist oder ob du das nur so gerne hättest. Verstehst du? Unsere Worte drücken aus, was unsere Haltung ist. Und unsere Haltung wiederum drückt aus, wo wir gefühlsmäßig und in unseren Gedanken wirklich stehen. Wir können das verändern, aber es geht nicht von allein. Jede Veränderung bedeutet Arbeit, bedeutet Entscheidung, unsere Handlungen zu überdenken und zu verändern. Aber es lohnt sich. Der dritte Schritt, um dich für Segen zu positionieren, ist biblischer Glaube. Und obwohl wir hier tausende, naja, vielleicht hunderte von Bibelstellen im Neuen Testament zu finden könnten, habe ich eine aus dem Alten genommen. Psalm 37, Vers 3 bis 6. Ihr wisst, dass Vertrauen und Glauben dasselbe Wort ist. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und dein Recht, wie den hellen Mittag. Hast du gelesen, was da steht oder gehört? Da steht, er wird dir geben, was dein Herz begehrt, mein Herz begehrt. Das heißt, es gibt eine Position in Christus, wo wir tatsächlich mit seinem Herz, mit seinem Willen so übereinstimmen, dass alle unsere Wünsche zustande kommen. Im Neuen Testament lesen wir das, es gibt mehrere Stellen, die das aussagen. Wenn du in mir bist und ich in dir, wirst du bitten, was du willst. Was du willst, was du willst. Und es wirst es erhalten von meinem Vater, der im Himmel ist. Dasselbe. Jesus hat es gesagt. So, biblischer Glaube positioniert dich. Nicht der Glaube an sich, nicht positives Denken, nicht irgendeine esoterische Übung. Nein, biblischer Glaube. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich empfehle hier sehr das Buch von Kenneth E. Hagin, was genauso heißt, Studienkurs biblischer Glaube. Ein Standardwerk, fantastisches Werk. Lies dieses Buch und staune und wachse. Und der vierte Punkt, ich habe ihn eben schon verraten, wenn ich mich für den Segen positioniere, geht es darum, beständig in ihm zu bleiben. Beständig. Alle Zeit. Immerzu. Jetzt habe ich die Bibelstelle ja doch noch hier. Johannes 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Huhu! Hätte Michael Jackson jetzt gemacht. So sieht's aus. Da dürfen wir begeistert sein. Oder Galater 6, Vers 9 ist einer meiner All-Time-Favorites. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Leute, die Ernte ist versprochen. Das Datum steht nicht fest. Und wenn es, selbst wenn es erst in der Ewigkeit wäre, die Ernte kommt. Und ich habe so viel Ernte hier schon gesehen, dass ich nicht glaube, dass die Ernte für uns auf die Ewigkeit verschoben ist. Die wichtigste sicherlich. Aber vieles ernten wir schon hier. Viel wundervolle Dinge geschehen hier, weil wir hier die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge aussagen. Es ist so lohnenswert, mit Christus zu leben. Lass mich noch eine Bibelstelle nennen. Johannes 3, Vers 16 bis 20. die muss Ostern einfach gelesen werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Leute, Ostern ist die große Chance, zum Licht zu kommen. Und ich weiß, wir hören jetzt gerade Leute zu, du hast kein Licht in deinem Leben. Das ist nur Finsternis. Das ist keine Hoffnung, das ist nur Angst, Sorge und Kummer. Das ist Verletzung. Gott sagt, komm zum Licht. Das ändert alles in deinem Leben. Wirklich alles. Weißt du, selbst wenn Umstände unverändert blieben, was nicht so ist, bist du in diesem Licht sicher. Hast du in diesem Licht mitten im Sturm Frieden und Freude. Niemand kann dir das bieten. Keine Religion, auch keine christliche. Keine esoterische Methodik. Keine Philosophie. Kein Mensch. Nur Christus. Er ist gestorben und er kam zurück. Und bis heute steht er da und winkt dir zu und sagt, komm, komm mit mir. Ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben, das relevant ist. Und es kostet dich nichts, nur dein altes Leben. Wir haben darüber gesprochen, dass Positionierung aktiv anzugehen ist. Es ist eine gute Sache, das zu tun. Wir haben darüber gesprochen, dass man sich zum Verderben positionieren kann und viele tun das, ohne darüber nachzudenken. Durch Nichtverstehen und auch nicht lernen wollen dann, durch schlechte Worte, dadurch, dass sie dem eigenen Herzen folgen, also Gefühlen, und durch Böses, durch Sünde. Wir haben auch angeschaut, dass man sich sehr wohl und sehr gezielt für Segen positionieren kann, auch als Christ, weil als Christ fließt auch nicht alles automatisch dir zu. Es hat immer mit Glauben zu tun. Und mit dem Leben dessen, was Gott von uns möchte. Die Furcht des Herrn zu pflegen, ist einer der großen Schlüssel. Gute Worte zu machen, die richtigen Worte, Segensworte, und auch über diese nachzudenken. Biblischen Glauben aufzubauen, indem du Zeit im Wort Gottes verbringst, mit Gott verbringst, mit Christen verbringst. Und indem du in ihm bleibst und sein Wort herrschaftlich in dir behältst. Wisst ihr, als der Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hat, vor dem Kreuz stand und Jesus zu sterben sah, sagte er nach Markus 15 folgendes: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich weiß nicht, ob er die Auferstehung mitbekommen hat, ob das alles so in seinem Umfeld passierte. Vielleicht. Es gibt ja Filme wie Das Gewand und so, die spinnen diesen Gedanken weiter. Was wäre geworden aus diesem Mann? Wenn er gemerkt hätte, den er gekreuzigt hat, der ist zurückgekommen. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen, diesen Gekreuzigten, vor 32 Jahren. Keine Entscheidung war je besser. Niemand hat mich mehr geliebt, mich mehr gesegnet als dieser auferstandene König. Ich folge ihm zu jedwedem Ende. Ich werde ihm nie Vorwürfe machen und fragen Gott, warum. Das ist meine Entscheidung. Ich vertraue ihm. Dieses Leben hier gehört ihm. Ich habe nur das eine. Ich habe es ausgesät auf ihn. Vielleicht ist das die Entscheidung, die heute bei dir dran ist. Ich habe noch einen Artikel aus dieser sehr guten Tageslese, Leben ist mehr. Ich weiß, einige lesen sie selbst. Familienfest, Kinderevent oder Kurzurlaub. Jeder macht sich heute sein eigenes Ostern. Die Reaktionen auf das, was mit Jesus geschah, waren schon damals sehr unterschiedlich. Pilatus, der römische Statthalter, sagte dreimal, dass er keinerlei Schuld an Jesus findet. Trotzdem ließ er Jesus kreuzigen, weil die Volksmenge es forderte. Er ist ein Bild für alle Menschen, die genau wissen, dass mit Jesus wäre der richtige Weg. Aber die Meinung anderer ist ihnen wichtiger. Was würde denn Tante Annie von mir denken, wenn ich wirklich an Jesus glaube? Die Soldaten, die Jesus kreuzigten, sind routinemäßig mit ihrer Arbeit beschäftigt. Sie entsprechen Menschen, die Tag aus, Tag ein ihre alltäglichen Pflichten erfüllen und ihre Freizeit gestalten und es versäumen, sich intensiv mit Jesus und seinem Werk am Kreuz auseinanderzusetzen. Die religiösen Führer sind selbstgerecht und sehen keinen Grund, weshalb sie Vergebung ihrer Schuld nötig hätten. Sie meinen den Weg zu kennen zu Gott. Und Jesus Christus gehört für sie nicht zu diesem Weg. Die Zuschauer wollen einfach eine Show erleben. Hinrichtungen waren schon immer gerne gesehene Schauspiele. Sie gleichen Menschen, die zu Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen, der frommen Show wegen. Sehen und gesehen werden. Aber dann war da noch der Hauptmann. Er hat schon viele Schlachten geschlagen, Menschen sterben sehen und Hinrichtungen geleitet. Er erkannte, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Was unterschied ihn von all den anderen? Er nahm wahr, was am Kreuz geschah. Er erkannte, dass Jesus anders war als alle anderen. Dieser Jesus fluchte nicht, sondern segnete. Er klagte nicht, sondern er ertrug still das Leid. Er hasste nicht, sondern vergab. Das überwältigte ihn. Und jetzt ist der Moment, auf den ich mich sehr gefreut habe. Weil vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe diesen Jesus nie in mein Leben eingeladen, ihm nie die Herrschaft gegeben über mein Leben. Ich habe ihn nie wirklich gekannt. Ich weiß, dass es ihn gab oder wahrscheinlich gab und habe in der Kirche mal gehört, im Religionsunterricht noch was gehört, aber irgendwie hat er nie mit meinem Leben wirklich was zu tun. Weißt du, für dich stehe ich hier. Ich habe Gott gesagt heute Morgen, bitte lass mich ein Handschuh sein, in dem deine Hand reinkommt und den du benutzen kannst, um Menschen rauszuziehen aus der Verlorenheit. Und du weißt, dass du verloren bist. Du weißt, dass du keine Hoffnung hast. Du weißt, dass alles, was du hast, dieses eine Leben ist. Und wenn das vorbei ist, deswegen hält man an dem Leben fest mit allem, was man hat. Ich sage dir, wenn du Leben hast in dir, in Christus, verliert sich jede Angst. Und ich möchte dich einladen, jeden, der jetzt hier zuschaut, zuhört, das irgendwann später sieht. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann steh doch auf oder wenn du kannst, knie dich hin vor Gott. Heb eine Hand zu ihm und sprich mir folgendes Gebet von ganzem Herzen nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all mein Versagen. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Mach mein Leben heil und neu. Ich entscheide mich jetzt. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wenn das dein Gebet war, dann hast du einen Startschuss gelegt für deine Reise in die Ewigkeit. Und diese Reise fängt hier an, jetzt und heute. Diese Reise ist unabhängig von Krisen auf diesem Planeten, von Menschen, ob sie dich mögen oder nicht mögen. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt. Ich habe ein Lied gesungen vorhin und sein Lächeln ist über mir. Weißt du, dass sein Lächeln über dir ist? Das Lächeln eines liebenden Vaters für seine Tochter, für seinen Sohn. Er ist so stolz auf dich. Er ist so froh, dass du heute nach Hause gekommen bist zu ihm. Er wird dich nie wieder verlassen. Du kannst es jederzeit, solltest es nicht tun. Bleib bei ihm. Zu jedwedem Ende, bleib bei ihm. Die Enden mit ihm sind besser als die ohne ihn. Und die Ewigkeit mit ihm ist garantiert. Was ich dir jetzt noch sagen kann, ist, such dir eine gute Kirche. Vielleicht wohnst du gar nicht hier in Limburg und Umgebung. Such dir eine gute Kirche. Such dir eine Gemeinde. Schau dir die Kirchen vor Ort an und geh mit dem Heiligen Geist rein und frag Gott, wo ist mein Platz? Weil du hast einen Platz, den nur du ausfüllen kannst. Da wirst du gebraucht und vermisst heute. Such dir Gemeinschaft. Schau, dass du eine Kleingruppe findest, eine christliche Kleingruppe, wo du dein Leben teilen kannst ein Stück weit, wo du Fragen stellen kannst, wo du lernen kannst, wie du in deinem Glauben wächst. Lies jeden Tag in deiner Bibel. Fang an im Johannesevangelium. Sprich mit ihm. Er ist immer da. Du musst nicht in der Kirche sitzen, um mit ihm zu sprechen. Du musst nicht mal irgendwo in der Gebetsecke sitzen. Das kannst du im Zug tun, im Auto, am Bügelbrett. Sprich mit ihm. In der Küche beim Kochen. Sprich mit ihm. Und hör hin. Er hat dir viel zu sagen. Durch die Bibel, aber auch durch seinen Heiligen Geist, der jetzt in dir wohnt. Und zum Schluss möchte ich gerne noch ein Positionierungsgebet als Segnung einfach aussprechen für jeden von euch, der hier zuschaut. Wenn du das möchtest, dann schließ doch einfach deine Augen und mach dich eins. Na, wie wunderbar ist es, dass wir einmal mehr Ostern feiern dürfen. Dass wir uns daran erinnern, was du gemacht hast. Und ich bete, dass jeder hier, jeder von uns, der das hier hört oder sieht, sich aufs Kreuz hin positioniert. Zu dir hin, Herr. Als Friday for Future für uns diese Aussage hat. Dein Tod am Kreuz, deine Auferstehung ist unsere Zukunft. Ich segne uns alle damit, dass diese Positionierung überprüft wird. Dass wir sie neu machen, wenn sie verloren gegangen ist. Herr, schärf uns neu auf dich. Wir wollen in der Furcht des Herrn leben, jeden Tag. Und ich segne uns damit, dass uns das bewusst wird, dass wir das nicht mehr aus dem Auge lassen. Wir wollen gute Worte ausdrücken. Worte, die Leben beinhalten. Worte, die Segen beinhalten. Wir wollen im Glauben wachsen und in dir bleiben. Wir wollen uns positionieren, Herr, zum Segen, zu deinem Segen. Oh, komm jetzt, Heiliger Geist. Komm doch jetzt in die Küchen, in die Wohnzimmer, in die Schlafzimmer, wo auch immer jemand zuhört. In die Autos, in die Züge. Komm du und flute du mit deinem wundervollen Heiligen Geist jetzt unsere Leben. Lass uns spüren, Herr, wie gut du bist und wie sehr du uns liebst. Wie begeistert du von uns bist. So wie wir heute sind. Damit wir lernen, uns geliebt zu wissen. Danke, Herr, dass wir uns nicht erst perfektionieren müssen, wie die Welt das tut. Dass du uns unperfekt liebst und dass du dazu beiträgst, dass wir mehr und mehr der Mann, die Frau werden, die du im Sinn hattest, dass du uns geschaffen hast. Dass wir heil und frei werden von Dingen der Vergangenheit und uns ausstrecken in einer größeren Kühnheit, einem größeren Mut als je zuvor. Und diese Osterkraft in uns zunimmt, mit der wir in der Lage sind, Dinge zu tun, die jenseits unseres Horizonts bisher waren, jenseits unserer Reichweite. Denn größer ist der in uns als der in der Welt. Und alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, durch dich, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns positionierst und uns hilfst, die richtige Stellung einzunehmen und zu halten. Amen. Amen. Jetzt freue ich mich, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Vergebe an meine liebe Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.